Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Juhu und herzlich willkommen zu Episode 174. Der literarische Salon hat seine Schwingtüren geölt und geöffnet und ist bereit, Besuch zu empfangen. Lieber Christian, bist du auch da?
Natürlich, das bin ich. Ich lausche andächtig deinen Worten und werde eben solches wahrscheinlich auch gleich mit dir und deiner Gästin versuchen. Unserer Gästin sozusagen.
Unserer Gästin, also ja, ich meine.
Du hast sie natürlich wieder überredet. Bei mir gelingt sowas ja meistens nicht, wenn ich Leute anspreche. Insofern freue ich mich schon, ja.
Da würde ich mal, also das sollten wir mal tiefenpsychologisch, sollten wir da mal das besprechen, warum es dir nicht gelingt und mir schon. Ich meine, eigentlich hast du, glaube ich, das einnehmendere Wesen als ich. Trauen
vielleicht
sich die Leute gar nicht, bei dir abzusagen.
Ich tief in mir drin, dass wir uns beide selbst genug sind.
Oh, Christian. Das war ja das Romantischste, das ich seit langem gehört habe. Okay. Ja, dabei haben wir uns aber, ich meine, zum heutigen Thema, da mussten wir uns Besuch einladen, weil, also wir haben ja, man muss jetzt mal, also wir haben über viele Dinge oder von vielen Dingen haben wir ein bisschen Ahnung. Aber von vielen anderen Dingen haben wir auch gar keine Ahnung. Yep. Und ich glaube, von dem Thema, über das wir heute sprechen, haben wir also nicht mal den Hauch eines feinen Nebelschimmers, oder?
Also ja, nee, also richtig. Das ist tatsächlich etwas, was ich durchaus auch ganz gerne mal lese. Aber da sage ich mir immer, wenn mich jemand fragt, was würdest du nie in deinem Leben schreiben oder denken zu schreiben, würde ich sagen, das. Und jetzt sagen wir nochmal gleich, worum es geht. Das darfst du dann machen.
Ja, also es geht um historische Romane. Die Leute, die unsere Episodenbeschreibung gesehen haben oder einfach den Titel der Episode, die haben's wissen es natürlich schon. Ja. Und wir sprechen gleich mit der wunderbaren Angela Marina Reinhardt. Jetzt muss ich gleich mal einen kleinen Disclaimer davor schieben, weil wir haben dieses Interview vor ein paar Wochen bereits aufgenommen. Und ich warne euch jetzt alle vor. Ich habe mich, also ich meine, wie gesagt, unsere Art der Interviewführung ist ja manchmal interessant, speziell.
Dilettantisch.
Aber es gibt, und es tut mir einfach leid, liebe Angela, wenn du das jetzt hörst, und ich hoffe, du hörst die Folge auch. Also diese eine Stelle, du wirst dich erinnern, es tut mir wirklich leid, als ich sagte, ja, und dann deine Meran-Reihe, da geht's doch um Mode, oder? Oh. Also womit ich mich geoutet habe, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt bisher erschienene Buch Walzerblut noch nicht gelesen hatte. Inzwischen habe ich das nachgeholt. Ich habe es gelesen. Es tut mir leid, dass ich es nicht vor der Interviewaufnahme gelesen habe. Inzwischen weiß ich, dass die Menschen bekleidet sind, dass alle wirklich Dinge anhaben, also schöne Kleidung anhaben und auch schön beschriebene Kleidung. Aber es geht tatsächlich nicht um Mode, sondern es ist wirklich ein ein sehr, sehr atmosphärischer Roman, der zur Faschingszeit um 1800, lass mich jetzt nicht festlegen, 72, glaube ich, in Meran spielt. Und da passieren Dinge, die nichts oder nur am Rande mit Mode zu tun haben. Es gibt einen Maskenball, da sind die Klamotten schon auch wichtig, aber also das schon mal gleich zuvor, weil ja, also mit Ruhm habe ich mich da nicht bekleckert, aber gut, tut mir leid, inzwischen bin ich ein bisschen schlauer. Ansonsten, Christian, was liegt bei dir an? Ich glaube, sobald, wenn diese Folge ausgestrahlt ist, weilst du in meinem Lieblingsland, kann das sein?
Das könnte vorkommen. Also, wenn uns die Füllstände von Kerosin in gewissen Flughäfen hold sind, dann werden wir hoffentlich in Schottland weilen. Exakt, denn jetzt am quasi 1. Mai-Wochenende geht das los und Wir sind auch schon ganz hibbelig, weil wir haben diesmal nicht wirklich geplant. Also wir wissen zwar, wann wir wo uns aufhalten werden, aber was wir da so genau machen werden, ist anders als so in den letzten Jahren eher so im Fluss. Schauen wir mal. Ich bin gespannt und natürlich werde ich berichten, wie gut es uns gefallen hat, wenn wir wieder zurück sind.
Also wenn es euch nicht gefallen hat, dann
Sage ich lieber nichts.
Dann muss ich einfach, also wahrscheinlich muss ich dann alles in Frage stellen, auch diesen Podcast. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es euch nicht gefallen könnte. Also das ist wirklich so. Ich habe ja viel Fantasie, aber so viel Fantasie habe ich dann auch nicht. Also das
Gefallen wird es uns auf jeden Fall. Es ist bloß die Frage, was von schönen Sachen wir da womöglich tun. Wir sind ja in, oh Gott, jetzt Moment, in Dundee, in Inverness, in Oban und in Ayr. Und in Edinburgh natürlich dann. Mhm. Ja, und
da kenne ich fast alles. Dann die kenne ich nicht, aber den Rest kenne ich.
Ja, siehst du, dann schauen wir einfach mal, was wir da so, also was ich dann nachher zu erzählen habe. Und ich denke mal, wir werden gut durchgepustet sein. Und vielleicht haben wir auch das ein oder andere Mal ein bisschen Sonne gesehen.
Also wir hatten ja letztes Jahr, waren wir ja auch so um diese Zeit, waren wir ja in Schottland und hatten ja wirklich super Wetter, ja. Okay. Also wirklich, es war also warm und es war sonnig und also es war auch natürlich zwischendrin auch mal kalt und nass.
Ja.
Aber als wir ja diese 3 Tage mit den Clydesdales hatten, da hatten wir wirklich strahlendes Sonnenwetter und es war wirklich so cool.
Also ich bin in freudiger Erwartung und letztendlich, ja, weißt du, es kann wahrscheinlich nicht schlimmer werden als unser Sommerurlaub in Südengland, so mit 12 Grad, ja, also dementsprechend.
Ja, den haben wir ja dann, haben wir den ja quasi fast parallel zu eurem Schottlandurlaub. Also wir sind ja so ein bisschen versetzt, weshalb wir jetzt ja hier, liebe Leute, ihr ein bisschen Podcast vorproduzieren müssen. Denn im Mai sind wir ein bisschen versetzt voneinander verreist. Und wir planen ja dann dieses Jahr diesen Südengland-Trip, so ungefähr, den ihr letztes Jahr gemacht habt. Allerdings mit einem Abstecher auf die Scilly-Insel. Okay. Ich dachte, wenn ich schon in der Gegend bin.
Auf jeden Fall. Also da habe ich natürlich nicht dran gedacht, wobei ich bin ja nun nicht so der Mensch, der gerne mit einem Boot durch die Gegend fährt. Dementsprechend fallen auch so Sachen wie Iona oder irgendwelche der anderen Hebriden oder sowas aus. Wir werden uns wohl auf dem, nennen wir es mal Festland Schottland aufhalten, weil ich denke mal, da werde ich dann wahrscheinlich den Rest des Tages zunächst zu gebrauchen sein, wenn wir da irgendwie so eine Überfahrt machen würden.
Aber schon bist, bist du nicht seefest?
Nee, also vor allen Dingen deswegen, weil mein Innenohr ist hypersensibel und deswegen sind die feinsten Bewegungen alleine, die bringen mich schon dazu, mich am liebsten flach hinlegen zu wollen auf Deck. Und wenn das dann ein bisschen mehr wird, ich fahre dann auch wesentlich länger noch Boot, wenn ich wieder an Land bin. Und ja, wir müssen mal sehen. Vielleicht geben wir uns ja doch irgendwas, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering.
Also es gibt ja vor Oban gibt es ja eine kleine Insel namens, jetzt lass mich, entweder Carrera oder Herrera, also entweder mit K oder mit H vorne. Und die ist wirklich, also da tuckert man in 10 Minuten mit so einer kleinen Fähre.
Na gut, das könnte vielleicht noch klappen.
Und da ist aber nichts auf dieser Insel, also nicht viel. Es gibt doch, also es gibt Kühe, Schafe, es gibt auch einen Wanderweg und es gibt dann ein kleines Café und
Café hört sich ja schon mal gut an.
Ja, das hört sich gut an und natürlich Burgruinen und lauter so ein Kram. Also ich fand das sehr schön da. Also das hat sich schon gelohnt. Ich bin ja gerne auf dem Wasser, also insofern kann es mir ja gar nicht schaukelig und wasserig genug sein.
Siehst du,
und
das deswegen, siehst du, da haben wir dann mal wieder einen Unterschied an uns beiden festgestellt. Ja.
Aber darüber werden wir dann irgendwann im Juni berichten, vielleicht. Vermutlich.
Also ich meine, Kerosin für den Hinflug wird es noch geben. Ob es welchen für Rückflug gibt, da schauen wir mal. Vielleicht müssen wir schwimmen.
Bitte nicht. Aber man kann ja mit der Bahn fahren. Das ist ja aus England ist das ja immer noch möglich, wenn alle Stricke reißen. Kriegen wir das hin? Ich wollte, glaube ich, noch irgendwas erzählen, aber ich habe es wieder vergessen. Wir haben doch vor der Aufnahme haben wir über
Ja.
Dinge gesprochen, über die wir eventuell reden wollen, und jetzt weiß ich sie
Mensch,
schon nicht mehr.
ich habe
Was
mir
habe ich denn da
vorsichtshalber
gesagt?
keine Notizen gemacht, weil ich dachte mir fällt jetzt sowieso nichts ein. Insofern, jo.
Ja.
Ist doch umso besser. Dann müssen wir euch Lieben jetzt nicht noch
Ach so,
lange auf die Folter spannen. Ach, siehste,
eine Sache
doch.
weiß ich noch. Ich habe einen, also wir haben ja vor ein paar Folgen haben wir ja über den besten Film gefühlt aller Zeiten gesprochen, Project Hail Mary. Und wir waren kurz danach nochmal im Kino und haben, glaube ich, den schlechtesten Film aller Zeiten
Oha.
gesehen. Und das muss ich jetzt wirklich sagen. Also sowas, also ich meine, also das ist wirklich ein, also eine Selbstdemontage vom Allerfeinsten. Ich bin ja ein großer Harpe Kerkeling-Fan. Ich mag den
Oh.
ja wirklich sehr gerne. Und ich mochte jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr den Film Extrawurst. Den fand ich auch ganz
Aha.
großartig. Aber wir haben dann den
Oje.
Horst Schlemmer-Film gesehen. Und ich fand ja schon den ersten ganz schrecklich. Aber dann dachte ich mir, ja gut, vielleicht ist das ein Ausreißer. Aber ich wirklich, dieser Film, das war das absolut unterirdischste, was ich jemals gesehen habe. Der hat, glaube ich, nur, also ich muss mich, ich weiß es nicht, entweder waren es 87 Minuten oder 93 Minuten. Aber wirklich, es war eigentlich nicht lange. Aber es hat sich angefühlt, also die Zeit hat sich gedehnt
Oh
und
Mann.
gedehnt und gedehnt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich sitze hier seit 5 Stunden und es ist einfach nur schrecklich von A bis Z. Also tut es nicht, Menschen. Tut es nicht, schaut es euch nicht an. Und lieber HP Kerkeling, du wirst uns nicht zuhören, aber für den Fall, dass das doch. Ich finde dich großartig, aber das geht, also dieser Film, ich weiß einfach nicht, wie das passieren konnte. Also das ist wirklich
Oh
so
Mann.
schrecklich. Und ganz ehrlich, also ich meine, die Tatsache, dass hier Markus Söder mitgespielt hat, da habe ich mir im Vorfeld gedacht, das wird der heimliche Tiefpunkt des Films sein, weil wie viel tiefer als Markus Söder kann man ja schon gar nicht mehr fallen. Aber nein, es war nicht der Tiefpunkt. Und das sagt eigentlich schon alles. Ne? Also.
Ja,
Naja.
insofern kommen wir jetzt lieber zu Dingen,
Ja.
die viel schöner und besser sind. Und
Ja.
du hast über unsere Gästin vielleicht auch noch zwei, drei Worte zu berichten, bevor wir überleiten.
Ja, es ist eine ganz wunderbare und sehr, sehr liebe und auch sehr lustige Kollegin Angela Marina Reinhardt. Wir haben uns vor ein paar Jahren auf Messen kennengelernt, sind uns begegnet und hatten, naja, über die Zeit immer mal wieder Kontakt, und ich wusste, sie schreibt historische Romane, und sie war immer sehr interessiert an meinen Newsletter-Marketing-Sachen, und da haben wir uns einfach auch ausgetauscht über viele Dinge. Und ja, es war also wirklich immer ganz, ganz wunderbar und immer sehr nett. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, also du und ich, Christian, dass wir gesagt haben, worüber wir noch überhaupt nie gesprochen haben hier im Podcast, sind historische Romane.
Jo.
Und wer wäre da besser geeignet, uns mal eine kleine Einführung in dieses doch sehr komplexe Genre zu geben, als die liebe Angela? Und ich würde
Indeed.
sagen, lass sie uns begrüßen.
So machen wir das.
Und hier ist sie auch schon. Herzlich willkommen, liebe Angela, bei uns im Salon.
Von mir natürlich auch.
Hallo Karin. Hallo Christian. Hi.
Schön, schön, dass du da bist.
Genau.
Wir starten gleich mal mit der allerfiesesten Frage zuerst. Erzähl uns und unseren Hörenden doch mal, wer du bist und was wir von dir jetzt wohl wissen wollen können. Nein, die Fragen stellen wir dann. Erzähl einfach nur, wer du bist. Das wäre ja blöd,
Okay.
wenn, hatten wir auch schon, nach dieser Frage hatten wir auch schon irgendwie mal einen Interviewgast,
Sag du
der die
uns, was
Fragen
wir wissen wollen.
der die Fragen schon gleich selbst gestellt hat. Das war entspannt, aber das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Also, wer bist du, liebe Angela?
Also, mein Name ist Angela und ich schreibe unter dem Namen Angela Marina Reinhardt historische Romane. Das mache ich schon ziemlich lange, also eigentlich schon fast, ja, ich weiß nicht, länger als ihr den Podcast macht. Ich glaube, es sind fast 10 Jahre. Und historische Romane, wie ich dazu komme, weiß ich nicht. Ich liebe Geschichte, ich finde es wahnsinnig spannend. Ich bin auch ein fleißiger Hörer von zum Beispiel Geschichtspodcasts, und ich war lange Jahre Journalistin und fand auch damals schon die Recherche immer am allerspannendsten.
Okay.
Und irgendwie kam es dazu. Ich habe vor vielen, vielen Jahren angefangen, Manuskripte in der Schublade zu horten, so wie viele Journalisten. Und irgendwann habe ich dann mal an eine Lektorin, die ich kennengelernt habe, bei Drömer ein Manuskript hingeschickt. Und da hatte ich echt Glück, würde ich sagen.
Super. Da sind wir auch schon mitten im Thema drin, weil wir wollen ja heute mit dir über historische Romane reden. Das ist ja, sag ich mal, ein Genre, bei dem wir, glaube ich, Christian, du und ich, wir beide mehr oder weniger komplett unbeleckt sind.
Also genau, ich lese sie auch durchaus mal gerne und freue mich auch immer, wenn sie vernünftig recherchiert wirken, weil selbst kann ich das ja nicht nachvollziehen, ohne diese Recherche selber machen zu müssen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was mich bisher immer davon abgehalten hat, irgendwas in der Richtung mal anzusetzen, weil diese Art von Recherche, ich glaube, da würde ich sterben bei.
Sterben? Ja, sterben. Also, das
fand ich. Sterben. Schau mal, ich würde sterben, wenn ich mir einen ganz kniffligen Krimi-Plot überlegen müsste, ehrlich gesagt. Also es ist ja jeder hat so seine Steckenpferde, ne, die ihm Spaß machen und was ihm vielleicht auch leicht fällt. Und so eine vernünftige Romanrecherche ist jetzt auch nicht, also es ist keine Rocket Science, wie man so schön sagt. Mhm. Aber man muss halt schon Lust drauf haben. Und das ist halt auch aufwendig. Ist wirklich aufwendig, weil man halt man hat nachher einen Berg Material, quasi so ein Eisberg an Material. Und man nachher sieht man auf dem Text oder auf dem Blatt Papier nur so ein kleines Stückchen rausragen.
Ja,
das richtige Stückchen. Und das muss man halt finden. Wobei am Ende ist es schon so, die Geschichte oder die Dramaturgie und der Plot, zumindest sehe ich das so, schlägt natürlich jede Recherche. Sonst könntest du ja Sachbücher schreiben. Also sonst könntest du erzählende Sachbücher im historischen Bereich schreiben. Da gibt es auch sehr populäre Bücher, die auch toll zu lesen sind, auch, aber es ist halt dann eben kein Roman.
Ja, ich erinnere mich, mein Vater hatte über die ganze hintere Wand unseres Wohnzimmers eine Bibliothek sozusagen und spontan würde ich sagen, dass mindestens 60% davon solche Sachen waren. Die Goten, die Sarazenen, was auch immer, ja, so wow. Da bin ich nie rangekommen, aber eben, also wenn das Ganze dann mit einem Romanplot irgendwie versehen ist, dann finde ich das total cool.
Ja, geht dann ist es im Grunde eine Geschichte wie jeder andere auch, ne? Oder ihr schreibt ja auch gerne Fantasy. Richtig? Also Karin macht Ausflüge in die Fantasy und du, Christian, soweit ich weiß, du schreibst Science-Fiction und Fantasy, richtig?
Auch, ja, genau. Also ich habe auch mal einen Abstecher in Richtung Krimi gemacht und hin und wieder produziere ich auch mal was Romantisches. Aber ja, das ist meine eigentliche Heimat, was so fantastisch irgendwie ist.
Ja, das ist ja wirklich, das gilt ja, glaube ich, eben für alle Genres, dass die Geschichte, also der Plot im Vordergrund steht und alles andere. Ich möchte nicht sagen, nur Dekoration ist, das wäre ja ein bisschen despektierlich. Es ist ja schon mehr als nur Deko. Also sowohl jetzt der geschichtliche Plot bei historischen Romanen, als auch jetzt mal der fantastische Plot bei Fantasy oder auch irgendwie die Spannung im Krimi. Das ist schon mehr als nur Deko. Aber das ist in aller Regel nicht der Kern der Story. Und das finde ich dann eben faszinierend. Ich glaube, wahrscheinlich sind wir uns im Kern, sind alle AutorInnen ja relativ ähnlich und deswegen fällt es manchen Leuten ja auch leicht, zwischen den Genres zu wechseln, weil sie im Grunde immer einfach nur Geschichten erzählen mit einem anderen Gewand, je nachdem, wie aufwendig das dann ist. Aber im Kern ist es wahrscheinlich so. Aber das Thema Aufwand, das ist eben, weißt du, ich denke mir so Fantasy, da hat man ja wirklich alle Freiheiten, mehr oder weniger, also auch im Maßen, aber man hat also doch deutlich mehr Freiheiten. Aber deine Geschichten, die sind ja nun wirklich in einem realen geschichtlichen Kontext auch angesiedelt. Ja? Also da ist natürlich, dann kannst du nicht einfach behaupten, dass da XY zu dem Zeitpunkt passiert ist und wenn es einfach gar nicht stimmt. Also da musst du schon, glaube ich, deutlich mehr Arbeit rein investieren. Oder du kannst vielleicht, wenn du irgendwie jetzt, keine Ahnung, so eine Highlander-Saga irgendwie im 16., 17. Jahrhundert schreibst und dann wird die Protagonistin irgendwie erstmal mit Reißverschluss und dann noch von ihrem BH befreit. Das ist halt einfach dann schlecht. Ja, also das fällt dann sogar mir auf, dass das irgendwie schwierig dann ist. Oder dass da eine Zeitreise irgendwie mit einem historisch inkorrekten Kostüm im Spiel sein muss. Aber gut, das ist in Ordnung, wenn es thematisiert ist, aber ansonsten.
Je bekannter die Epoche in der Popkultur, also je bekannter den Massen, also den größeren Mengen an zum Beispiel auch durch Filme, also je bekannter eine Epoche ist oder ein gewisses Setting, desto blöder kommt dann halt so ein Fehler, ne?
Ja, absolut.
Den man sich leistet. Und der sogenannte Weltenbau, der ist im historischen Bereich halt schon, da muss man halt auch einiges unterfüttern, auch wirklich genau nochmal nachprüfen. Da darf man keine Fehler machen, das stimmt schon.
Ja, und es darf ja auch nicht so mit ständigen Infodumps daherkommen, ja, dass man sagt so nach dem Motto, da merkt man, da hat die Autorin oder der Autor ja aber ordentlich recherchiert und das möchte er oder sie uns jetzt auch noch so richtig wissen lassen, dann ist es ja auch wieder blöd, weil dann wird letztendlich die Geschichte durch sowas auch so ein bisschen platt gemacht, ja.
Ja, das stimmt. Also das gibt's natürlich. Ich würde sogar sagen, es gibt sogar Nischenbereiche des Genres, wo auch die Leser das mögen. Also es gibt ja wirklich auch sehr faktenlastige historische Romane. Also das gibt's halt, ne? Die Geschmäcker sind verschieden und das gibt es die ganze Bandbreite. Ich selbst mag das nicht so gern, weil ich langweile mich ja generell relativ schnell. Und wenn ich anfange, so bei meinen eigenen, würde ich bei meinen eigenen Szenen schon denken, so, oh Gott, ja, wann geht's jetzt endlich weiter? Dann setze ich lieber alles dran, dass das irgendwie anders eingebaut wird. Was weiß ich, eine geschichtliche Einordnung oder irgendein komplizierter Sachverhalt zu dynastischen Themen oder sowas. Also da muss man halt, das ist halt auch Teil der Kreativität, dass man sich da was Cooles überlegt, dass man das so geschickt einfließen.
Ja.
Kannst du dir erklären, woher deine Faszination für geschichtliche, historische Themen kommt? Also das würde mich wirklich, weil dieser Impuls, ich glaube, da muss mehr dahinter stecken. Also ich verspüre ihn zum Beispiel gar nicht, obwohl ich mich jetzt auch durchaus als neugierig und auch als geschichtlich interessiert und sonst alles bezeichnen würde. Aber ich sag dann immer, nee, also das wäre mir, da bin ich einfach zu faul dann mit der Recherche. Obwohl ich muss ja für meine Romane auch recherchieren, ja. Also halt aber anders. Also da muss ich zumindest nicht in der Historie auch noch korrekt liegen. Also woher kommt das? Wo hast du das diese Leidenschaft in dir entdeckt?
Ja, also ich glaube im Endeffekt kommt es schon aus der Kindheit. Also ich komme aus einem Künstlerhaushalt, aus einem Theaterhaushalt und mein Vater, der war Opernregisseur und der war auch schon immer geschichtlich sehr super interessiert. Und wir sind auch immer so öfter mal gereist in Europa. Das Erste, was wir uns immer anschauen mussten, war das Opernhaus der Stadt.
Okay, ja.
Und gleich danach halt irgendwelche geschichtlichen Orte. Ich denke mal, das kommt daher. Und ich habe auch als Kind einige Instrumente gespielt. Also ich kam eigentlich auch zum Beispiel auf meine Epoche, worüber ich meistens schreibe, nämlich 19. und frühes 20. Jahrhundert. Mhm. Ja, das ist halt, schaut euch mal die Plots von Opern an, also von klassischen italienischen Opern. Da habt ihr immer eine Menge gesellschaftlichen Umbruch, Intrigen, Liebe, Tod, jede Menge Leute sterben dort, dramatische Verwicklungen. Mit sowas bin ich aufgewachsen. Ich habe auch ständig in der Loge dann gesessen. Es gab da so kleine Logen für die Familienangehörigen. Ich fand das super spannend. Ich durfte immer mitgehen. Und das heißt, ich habe auch dadurch halt diese ganzen Plots. So erkläre ich mir das. Haben mich halt schon da auch schon sehr drauf. Ja, wie soll ich so vorbereitet? Ich weiß nicht. neige immer noch dazu, in meinen Plots teilweise so ein bisschen zu melodramatisch zu werden. Da sterben am Anfang immer sterben zu viele Leute, dann denke ich, nee, das kannst du nicht machen. Und dann nehme ich das wieder so ein bisschen zurück.
Okay, also es geht noch vor dem Lektorat. Wird die Anzahl der Todesfälle schon reduziert oder kommt das dann erst im Lektorat?
Ja, man kennt ja, also schon beim, also ich bin ein Autor, also eine Autorin, die plottet. Das heißt, ich denke mir grob schon, zumindest grob, denke ich mir vorher aus, was passiert. Und wenn ich merke, dass ich da so ein bisschen overboard gehe, dann habe ich mich schon in, also man kennt sich ja irgendwann, ne? Ja, und seine Steckenpferde und sagt, nee, jetzt nicht schon wieder Leute killen.
Dabei heißt immer kill your darlings, aber.
Ja.
Ja, aber es macht ja dann erst Sinn, wenn einem die Figuren ins Herz gewachsen sind. Nicht nur die Figuren, also die Darlings sind ja nicht nur Figuren, sondern können ja auch durchaus einfach Szenen sein, die man dann raushaut. Ich finde, das ist übrigens eine Prämisse, die total überbewertet ist. Ich meine, man muss nicht alle seine Lieblinge töten. Das ist nicht nötig. Das ist einfach nicht nötig. Deswegen.
Ja. Ich meine, die meisten Sätze, die es ja so gibt, die sind ja auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Ja. Also ich finde auch diese ganzen angeblichen Dogmen und was weiß ich, die in allen Schreibratgebern stehen, da ist viel Wahres dahinter, aber man darf auch wirklich jeden Einzelnen hinterfragen. Also auch, man darf auch unbedingt, finde ich, auch Show, Don't Tell hinterfragen, weil manchmal muss man einfach erzählen und muss einfach nicht wirklich jeden Scheiß zeigen. Ja? Also das ist einfach total unnötig. Und da gibt's ja dann auch wirklich die abstrusesten Fälle, wenn das Kolleginnen dann zu ernst genommen haben, diese Show, Don't Tell-Prämisse, das ist ja dann einfach auch unleserlich. Ja? Also das kann man da wirklich...
Und es ist ja noch gar nicht so lange her, dass der Stil ja genau andersrum war. Ja, ich habe mich jetzt in den letzten Monaten durchaus mit ein paar, Klassikern in Anführungsstrichen beschäftigt, die eben halt schon, weiß ich nicht, entweder so aus dem 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts oder sowas irgendwie sind. Und da merkst du dann schon, da wird viel mehr Tell gemacht. Und ja, es kommt mir komisch vor, aber man kann es ja trotzdem genießen in irgendeiner Form, wenn man sich nur drauf einlässt. Ja.
Genau. Genau. Ich habe jetzt aber zusammengefasst.
Erzähl erst weiter. Ich habe aber dann gleich noch eine Follow-up-Frage, die mir wirklich unter den Nägeln brennt. Die darf ich nicht vergessen. Muss ich mir gerade noch eine Notiz machen.
Genau, dann ich nur noch mal kurz zu den Klassikern. Ja, der Christian hat völlig recht, da wird teilweise sehr zusammengefasst oder man liest das und denkt sich, Mensch, das wäre doch jetzt eine tolle Szene gewesen. Aber es wird so im Narrativen so versteckt, einfach so ganz elegant wird so drüber gegangen. Und das war, du hast völlig recht, das war damals auch ganz sehr, sehr beliebt und auch gewünscht. Und naja, es ist ja alles relativ, ne?
Genau. Ich kann mich sogar noch an eine Geschichte erinnern, die habe ich auch vor ewigen Zeiten mal irgendwie gelesen, respektive gehört. Und da war es tatsächlich so, dass selbst in der Kapitelüberschrift schon eine Inhaltsangabe des Kapitels gekommen ist. Anstatt dass da einfach nur Kapitel 1 war, Kapitel Nummer 1, in dem dieses und jenes passiert. Aha.
Ja, dann weiß man, dass man es gleich mal überspringen kann oder so. Das ist doch eigentlich eine totale Dienstleistung am Leser. Was mich aber jetzt wirklich total interessiert und was ich persönlich auch echt herausfordernd finde, es ist ja eine Zeit, also was weiß ich, ich bin ja jetzt, also meine Kenntnis historischer Romane bezieht sich vor allen Dingen, ich gebe es zu, so auf Bridgerton und Co., also diese Regency-Sachen oder dann meinetwegen aber auch die Klassiker, ja, was weiß ich, wenn man Jane Austen und sowas liest. Das ist ja natürlich, wenn man da historisch korrekt sein will, sollten ja nicht nur die Outfits stimmen, sondern und auch so die Interaktionen zwischen den Ständen und den Personen, sondern auch die die historisch korrekte Einordnung der Figuren. Also das heißt, eine Frau im 19. Jahrhundert kann wahrscheinlich einfach gar nicht so modern denken, fühlen und agieren, wie sie es heute täte. Das heißt, so wenn wir jetzt einen Roman lesen, einen modernen Roman, zum Beispiel den du geschrieben hast, der im 19. Jahrhundert spielt, dann wird die Protagonistin, obwohl du ja eine moderne Frau aus dem 21. Jahrhundert bist, wird die aber natürlich irgendwie diese heraus, also wie kriegst du da also diesen Spagat hin, ja, dass das irgendwie schlüssig funktioniert, dass es einerseits dass sie eine authentische Figur ist, die im 19. Jahrhundert hätte leben können und gleichzeitig uns feministischen Leserinnen aus dem 21. Jahrhundert nicht komplett querläuft. Das ist das eigentlich, was ich fragen wollte.
Das hast du jetzt aber schön. Ja, das ist eine gute Frage. Und wird ja auch immer, also zumindest im Genre, wird das oft auch rege diskutiert.
Ja.
Da gibt es die Fraktion, die sagt, ja, aber das war ja damals so, das darf man ja nicht anders machen. Und dann gibt es noch die progressive Ecke, die sagt, ach egal. Also ich würde sagen, für mich persönlich hat das zwei Aspekte. Das eine ist, wenn man wirklich mal mit Historikern spricht und da wirklich noch mal ein bisschen genauer hinschaut, dann ist auch in der damaligen Zeit nicht. Also so, unser Blick auf irgendeine vergangene Epoche ist natürlich auch immer eingefärbt.
Ja.
Und er ist, weil wir quasi einen Laienblick betrachten, immer auch ein bisschen eher ein bisschen grober. Das heißt, auch im 19. Jahrhundert, wenn ihr das jetzt als Beispiel nehmt, gab es durchaus, war das die Möglichkeiten für Frauen zu leben, durchaus schon noch etwas vielfältiger, als es sozusagen der populäre Historienroman einem verkaufen will. Zumindest die Fraktion, die sagt, oh, die armen Frauen. Ich maß mir jetzt keine Details an. Aber also das ist halt das, was man meistens von den historischen Experten zurückgespiegelt bekommt. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass man selber... man schreibt ja einen Unterhaltungsroman für heutige Leser. Mhm,
genau.
Und jeder historische Roman handelt genauso sehr von der eigenen Weltsicht und von der eigenen Epoche, wie von der Epoche, wo er seine Geschichte angelegt hat. Mhm. Das werdet ihr zum Beispiel merken, wenn ihr einfach mal einen Historienroman aus den 50ern lest. Mhm. Und dieser Roman kann spielen, wann er will. Im tiefsten Mittelalter ist es völlig wurscht. Ihr lest 10 Seiten und wisst, oh, das ist aber irgendwie der 50s-Blick oder der 50s-Sound.
Okay, ja.
Weil das ist halt immer die Leserschaft und der Autor und der jeweilige Zeitgeist der Entstehungsgeschichte des Buches, das ist halt mindestens genauso wichtig. Und wenn man das im Hinterkopf behält, ich habe genau das Thema jetzt letztens auch wieder gehabt, weil ich habe einen biografischen Roman geschrieben über Fritjof Nansen. Und der ist ja wie zum Beispiel in der Arktis herumgefahren. Und da ging es dann auch zum Beispiel, dann geht es zum Beispiel auch so Fragen wie, welche Begriffe benutzt man, die damals dann vielleicht völlig gängig waren? Mhm. Ne? Gibt es ja viele, die jetzt aber eine Beleidigung wären.
Ja,
über Volksgruppen. Okay. Und ich musste ja sogar in diesem biografischen Roman musste ich extrem eng an den tatsächlichen Quellen arbeiten. Und Nansen hat selbst seine Expeditionen beschrieben. Das heißt, ich weiß ganz genau, welche Wörter die benutzt haben.
Jo.
Und trotzdem als Autorin im 21. Jahrhundert ist es meine Verantwortung und meine freie künstlerische Entscheidung zu sagen, das ist mir egal. Ich lasse es sie so nicht sagen. Ich bearbeite das so, dass es, weil es ist ein heutiges Buch, es ist ein fiktives, also ein fiktionalisierter Roman in der heutigen Zeit von einer heutigen Autorin für heutige Leser. Meistens weiblich. Ist ja so.
Ja.
Ja.
Dann kann ich das entscheiden. Dann ist das sogar auch einfach, es ist meine Entscheidung und meine persönliche Verantwortung, das auch so zu machen. Also ich verstecke mich da nicht hinter einer Argumentationskette, die sagt, ja, aber das war ja damals so.
Eben.
Ja, selbst wenn das wirklich so wäre, zumindest in dem Nansen-Fall, weiß ich es halt. Steht's ja in den Originalquellen.
Ja, ja.
Muss man ja nicht übernehmen. Man kann es ja,
richtig. Also,
wie gesagt, wir leben in der heutigen Zeit und wir schreiben für das heutige Publikum.
Eben, denn es ist ja immerhin noch ein Roman und kein Sachbuch. Und deswegen müsstest du dich, wenn du eben diese Geschichte jetzt aktuell schreibst und veröffentlichst und dann diese Sprache einfach so ungefiltert benutzt, sicherlich die eine oder andere Frage beziehungsweise, ich will jetzt mal nicht sagen Anfeindung, aber mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, würdest du dich aussetzen, wenn du das einfach so übernähmest. Ja,
denn letztendlich. Ja, ich fände es halt ehrlich gesagt sogar auch unverantwortlich. Ja, also ich fände es auch nicht okay. Also aus meiner eigenen Haltung heraus. Mhm. Aber nochmal zurück zu den Frauen im 19. Jahrhundert. Also was mir schon wichtig ist, also wir hatten ja jetzt über Begrifflichkeiten und über Perspektiven von Figuren gesprochen. Mhm. Es gibt natürlich auch ganze Plots, die sind schon sowas von geschichtsvergessen. Also im populären Bereich, im historischen Roman gibt es einfach wahnsinnig viele Frauen, die die da irgendwie dann aus einem sehr privilegierten Umfeld kommen und dann aber so ganz toll ihr eigenes Ding machen und irgendwie, was weiß ich, eine Fabrik eröffnen oder sich sonst wie extrem emanzipiert geben und auch durchgängig im Buch ausschließlich und nur sehr emanzipiert sprechen. Das finde ich wiederum ein bisschen zu extrem.
Ja, eben. Dafür gibt es wahrscheinlich auch Leute, die genau sowas mögen, aber auch das ist dann wieder eine Nische.
Genau. Das ist eine Nische und das ist halt Unterhaltung, aber ich weiß auch nicht, ob man da jetzt, das wäre mir persönlich ein bisschen zu, also wenn ich jetzt 20 Bücher in dieser Form in einer Hand schreiben müsste. Aber wie gesagt, es ist ja auch Unterhaltung. Es ist ja Unterhaltung.
Ja.
Also ich habe jetzt gerade den Eindruck, dass gerade dieses, also ich meine, das sind ja Themen, die ja natürlich auch zeitgenössische KollegInnen betreffen, wobei da hat man einfach die, kann man immer noch sagen, okay, wir sind jetzt in unserer heutigen Perspektive und ich schreibe aus auch eine Figur, die in unserer heutigen Welt lebt, da ist man da vielleicht freier unter Umständen, aber das legt jetzt den Verdacht nahe, dass diese ganzen historischen Romane, mal abgesehen davon, dass es ja da schon wahnsinnig engmaschige und nischige Aufteilungen gibt, allein durch die Epochen. Aber das ist ja noch nicht alles. Da gibt es ja offensichtlich eben auch noch Unterscheidungen und Nischen im Sinne von, wie soll ich sagen, jetzt Authentizität oder künstlerischer Freiheit oder dann gibt es eben natürlich auch die Romane, wo dann die sozusagen der historische Background wirklich nur Kulisse ist und die Story ist einfach, ja, also die könnte auch mit einem anderen Hintergrund auch heute auf der Bergalm spielen oder irgendwie auf dem Raumschiff in einem Science-Fiction-Roman, dass das wirklich nur Kulisse ist. Wie ist denn dieses, das ist ja wahnsinnig heterogen, dieses Feld, oder?
Ja, das ist im Grunde, also im Grunde ist das historische Genre so ähnlich wie das Krimi-Genre. Also, ich weiß nicht, ich bezeichne das meistens so als eine Art Meta-Genre. Du kannst nämlich im Grunde fast jedes Genre von einem Buch in einem historischen Kontext spielen lassen. Mhm. Und deshalb gibt es historische Polit-Thriller. Es gibt historische Spionageromane, es gibt historische Cozy Crime, es gibt historische Serienkiller-Romane. Ja. Erinnert euch an Die Einkreisung, war sehr bekannt vor wahrscheinlich 20 Jahren. es gibt natürlich das ganz weite Feld romantischer Historienromane.
Und selbst forensische Thematiken habe ich schon mal gehabt, ja. Zur Zeit der Rosenkriege. Ja.
Historische Fantasy, ganz tolles Genre. Oder was ich persönlich sehr mag, aber es ist latent unterschätzt immer, ist dieses Alternate History, auf Englisch heißt das. Das sind diese Was wäre, wenn?
Oh, warte, ja. Da gibt's ja richtig geile Sachen.
Zum Beispiel Vaterland damals von Robert Harris. Ja, was passiert wenn Hitler gewonnen hätte? So Was-wäre-wenn-Geschichten lese ich wahnsinnig gerne.
Ja, oder auch NSA von Eschbach. Das
Genau.
Ding ist,
Genau.
ist ja
Und
auch
das
der
ist.
Hammer, ja.
Und das firmiert, ich glaube sogar inzwischen unter Science Fiction. Ich weiß es nicht. Es ist ein Subgenre von Science
Ich
Fiction,
glaube
aber.
ja, Alternate History wird in diesen
Ja.
BISA-Codes oder so unter Science Fiction
Ja.
einsortiert, ja.
Ja. Also, ihr seht, also historische Themen sind überall, also können in praktisch fast jedem Genre existieren. Und das macht es halt eigentlich auch so schön vielseitig und spannend. Also, wenn man dann, aber natürlich auch deshalb auch teilweise etwas schwieriger vielleicht einzuordnen oder so. Also ich glaube, der deutsche Leser, wenn der, oder deutsche Lesende, wenn die an einen Historienroman denken, dann denken die entweder an Ini Lorenz oder an Rebecca Gablé oder so.
Oder
Oder
Noah
deutsches
Gordon.
Mittelalter. Oder Nora Gordon. Oder Ken Follett.
Ja,
Das sind so
da
die.
bin ich. Ich höre gerade Stonehenge,
Ja, und das ist halt, das ist halt, deshalb, ich glaube, deshalb ist auch vielleicht, die meisten denken irgendwie zuerst an Mittelalter, aber es gibt halt sehr, sehr viele Ausprägungen und Ecken.
Wobei doch jetzt ganz viele Jahre diese ganzen Geschichten wahnsinnig populär waren, die hauptsächlich in der, sag ich mal, eher auch noch jüngeren Vergangenheit spielen, die von dir schon erwähnten innovativen Frauen, die vom Brühwürfel zum BH alles erfunden haben und zu den Haferflocken und zu Lockenwickler. Dampfbügeleisen, was weiß ich, wo da ja wirklich auch endlose Romanserien und sowas auch geschrieben wurden, die irre erfolgreich sind. Ja? Also das finde ich auch so ein Phänomen. Diese Sehnsucht oder auch Fernsehserien. Christian, du bist doch so ein Fan von, was weiß ich, Kudamm, wie
Ja,
sind die Jahrgänge und sowas. Also
richtig. Was war das? 59? Nee, Moment. 56 war, glaube ich, die erste, ja. Und jetzt sind wir ja bei 77 dann schon gelandet. Ja, und eben richtig. Also einerseits diesen Zeitgeist irgendwie begreifbar zu machen und da dann trotzdem vielleicht so ein paar moderne Ansätze reinzukriegen und vielleicht auch die ProtagonistInnen mit genau diesen Ansätzen mal vor die Wand laufen zu lassen, um dann den Lesenden möglicherweise auch die jeweiligen Limitierungen der Zeit nochmal vor Augen zu führen. Und das vielleicht, ja, weil du vorhin sagtest, Metathemen irgendwie, es ist ja auch so, du kannst ja auch ganz aktuelle Thematiken eben sowohl in die Zukunft versetzen, wie ich es gemacht habe, als auch eben vor ganz, ganz alten Schauplätzen irgendwie laufen lassen. Deswegen super, funktioniert doch.
Ja, und gerade, also wo du gerade die 50er, also es stimmt, es gibt jetzt auch, es gibt ja immer so Jahrzehnte, die dann irgendwie besonders gefragt sind, die 50er, 60er, jetzt kommen langsam die 70er und 80er, ne? Man sieht auch viele Historienromane, die das geteilte Deutschland thematisieren. Ich glaube, das hat einen ganz handfesten Grund. Ich meine, das ist für die Lesenden, ist das halt auch so ein bisschen Beschäftigung mit der Geschichte ihrer Eltern- und
Vergangenheitsbewältigung, ja,
Großelterngeneration.
auch.
Ja, und das aber auf eine unterhaltsame Weise, ne? Also, das soll ja auch Spaß machen und deshalb ist das völlig legitim. Also, und ich verstehe auch das Bedürfnis, ne? Also.
Ja, das Bedürfnis finde ich sowieso. Also da kann ich, das kann ich immer nachvollziehen. Also ich meine, da habe ich schon lange aufgehört, mich zu wundern, wonach Menschen ein Bedürfnis haben. Ich finde gut, solange sie überhaupt lesen, ist mir eigentlich jedes Bedürfnis egal. Die Hauptsache, sie nehmen ein Buch in die Hand und
Genau.
lesen. Dann das ist ja, und da ist es, da ist dann sozusagen die erste Geschichte schon fast egal, weil wenn es richtig gut läuft, ist die erste Geschichte immer eine Einstiegsdroge in was Größeres. Und manche, die dann dabei bleiben, die werden ja dann auch ihren Horizont erweitern und alles Mögliche lesen. Jetzt mal zu deinen Büchern,
Wollte ich auch
Angela,
gerade sagen.
weil du hast ja schon hier deinen Fridtjof Nansen-Roman erwähnt. Der ist ja, glaube ich, unter einem Pseudonym erschienen bei Drömer, glaube ich, richtig?
Genau,
und heißt bei Drömer Eismusik.
Und
ja?
der lief unter dem Pseudonym Angela Lund.
Angela Lund. Lass mich raten, der Verlag hat gesagt, nee, also da brauchen wir schon einen Roman, der ein bisschen, einen Namen, der ein bisschen nordisch klingt. Ja. Ne? Also Reinhard können ja, wir Mensch, da nicht Karin, drauf.
Wie konntest du denn da drauf kommen?
Ich habe keine Ahnung. Also, habe ich noch nie erlebt. Habe ich noch nie erlebt, dass da sowas.
Ja, genau. Und ich sagte, ich möchte wenigstens meinen Vornamen behalten.
Ja, das ist konsequent. Ja. Mit dem Roman bist du doch, glaube ich, auch sogar vor 2 Jahren auf der Delia Shortlist gelandet, oder? Deswegen, also da.
Ja, da habe ich mich wirklich total gefreut, weil das halt auch so ein altes Herzensprojekt von mir war. Mhm. Ich schreibe ja sonst meistens historische Romane, die irgendwie im weitesten Sinne in Italien und drumherum spielen, weil ich mich da jetzt auch in der Geschichte halt nun am besten auskenne mittlerweile. Aber ich hatte schon so viele Jahre diese Nansen-Story im Kopf. Und ich bin halt privat auch ein ganz, 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 ganz großer Fan von Polargeschichte oder eine Geschichte von Polarforschung. Also ihr könnt mir jede Arto-Doku über Scott und Amundsen geben, ist mir egal, ich gucke sie mir auch zum 5. Mal an. Yeah. Ja, und ich wusste immer, dass das irgendwie so ein cooles Thema ist und ich möchte so wahnsinnig gern drüber schreiben. Und war deshalb total froh, dass da meine Lektorin bei Drömer dann drauf angesprungen ist und dass das Buch halt auch dann wirklich, also weil es war schon ein Wagnis und sie wussten es nicht genau, ob sie es jetzt so machen sollte. Und wenn es dann halt wenigstens auch nochmal was gewinnt, ne? Oder zumindest auf der Shortlist steht, was schon mal super ist,
ja, mega.
Dann ist man natürlich schon froh.
Ja, absolut. Sage mal, also wir hatten ja schon über das Thema Recherche und sonst wie was gesprochen, die ja sicherlich bei solchen historischen Sachen sehr viel Internet, Bibliotheken oder sonst was irgendwie ist, also um letztendlich dieses zeitliche Ambiente irgendwie hinzukriegen. Aber beim Thema Ambiente nutzt du denn auch, also jetzt mal völlig abgesehen von der Arktis oder so in der Richtung, weil ich habe jetzt deinen Werdegang da nur noch nicht so betrachtet. Nutzt du denn auch wirkliche Vorortrecherche, um was auch immer und dafür noch rauszuholen für dich?
Ja, ich tue das. Ich liebe das und ich gönne es mir.
Ja, sehr gut. Also gerade so Italien kann ich sehr gut nachvollziehen.
Genau. Also klar, jetzt die Serie über Veran, die ich schreibe, da ist es im Grunde relativ einfach, weil wir jeden Sommer sowieso da sind und ich mit dem Schauplatz wirklich sehr vertraut bin. Aber zum Beispiel, ich habe auch ein Buch geschrieben, was in den 20er Jahren auf Sardinien spielt. Da bin ich dann mal für eine Woche hingeflogen und habe wirklich auch vor Ort dann recherchiert. Und auch für Nansen, Gott sei Dank, zum Nordpol musste ich nicht. Man kann auch dazu sagen, parallel hatte ich das Pech, dass Lockdown war, weil es war das Buch, was ich im Jahr 2020 geschrieben habe. Ich sag euch, ich meine, es war ja, es war Lockdown und ich habe meistens ganz, ganz früh morgens geschrieben. Da war es noch dunkel und wer so Arktisreisen im 19. Jahrhundert kennt, der weiß auch, dass die Schiffe oft auf Monate im arktischen Winter, wo es halt durchgängig dunkel ist, im Eis eingeschlossen waren. Und also das war eigentlich fürs Beschreiben der Atmosphäre, war das super.
Ja. Du hast dann auch noch die Heizung ausgemacht.
Eingesperrt zu Hause, im Dunkeln, Lockdown,
ohne Heizung.
Man kommt nicht raus.
Ja, genau. Okay. Ja,
ich würde sagen, war Top-Recherche.
Das hat es dann wahrscheinlich gebraucht. Und sind dann die Vor-Ort-Recherchen, also mal abgesehen davon, dass Mann oder du sich das dann einfach mal gönnt, auch wirklich eher fürs Ambiente oder gibt es da dann auch Sachen, dass du sagst, und hier gehe ich mal in dieses Archiv noch, um was auch immer irgendwie rauszufinden, irgendwelche Stammbäume zu recherchieren oder was auch immer?
Das lässt sich schwer sagen. Mhm. Also in der Tendenz ist es schon so, dass man dass man die Grobrecherche und auch gerade so Sachen wie Archive, es sind ja auch schon sehr, sehr viele Archivmaterialien digitalisiert. Also man kann schon sehr, sehr viel am Rechner machen. Vor Ort ist es aber, erstens ist es natürlich fürs Atmosphärische sehr wichtig. Zweitens mache ich vor Ort so Art, so gerne mal nochmal so letzte Sicherheitschecks für mich. Ne? Dann habe ich vielleicht eine Szene schon grob geschrieben oder ein wichtiges Kapitel, was zum Beispiel auch historisch dann auch belegt ist und was eine Schlüsselrolle spielt. Da darf dann wirklich gar kein einziger Fehler drin sein. Ja. Und da bin ich gerne, mache ich gerne nochmal einen persönlichen Check und schaue nach. Ah ja. Es ist wirklich so.
Oder dass oder, du dir auch wirklich überlegst, könnte diese Person in Zeit XY von dort nach da gekommen sein oder sowas in der Richtung? Oder?
Genau, solche Sachen. Ja. So, also im Grunde so letzte, so Detailchecks. Allerdings kann ich euch auch sagen, manchmal gibt es auch einfach Zufallsbegegnungen. Die dann, also das, was man sich eigentlich auch gerne mal unter Recherche vorstellt, dass die Autorin durch die Landschaft läuft und dort trifft sie jemanden und er gibt ihr einen entscheidenden Hinweis und das kommt nachher ganz toll im Buch raus. Hatte ich auch schon.
Wow.
Also das ist passiert selten, aber wenn es passiert, ist es natürlich besonders schön.
Ja, das glaube ich. Das ist ja der Hammer.
Ja. Mega. Deine Meran-Reihe, die hat ja auch so ein Modethema mitschwingen oder verwechselt. Nee, das ist, glaube ich, habe ich schon die richtigen, gell? Das ist, da geht's um Mode. Das ist ja auch nochmal ganz spannend, ja? Also wie recherchierst du da? Also da gibt's wahrscheinlich, naja, gibt ja sicherlich keine Otto-Kataloge aus dem 19. Jahrhundert. Aber ich meine, ich stelle mir, das ist ja so eine besonders, also es ist ja so ein hübsches Thema. Also gerade vor meiner Bridgerton-Leidenschaft, und ich weiß, dass die Klamotten in der Fernsehserie natürlich historisch nur so minimal korrekt waren, also zumindest die Farben eher nicht. Aber ich finde es halt gerade das, weil es halt so schön bunt ist und sowas, finde ich so besonders attraktiv. Da haben sie sich schon sehr viel künstlerische Freiheit genommen. Das hast du jetzt vielleicht nicht getan, oder?
Also ich muss zuerst spezifizieren, also meine Meran-Reihe handelt von Meran als aufstrebenden Kurort und im Grunde behandle ich da auch so ein bisschen Tourismusgeschichten, also wie sind die Leute früher gereist und deshalb heißt es ja auch die Welt im Meran, das heißt die Menschen aus unterschiedlichsten Kulturbereichen kommen dorthin, alles mischt sich so ein bisschen, man hat natürlich auch noch die verschiedenen Gesellschaftsebenen, Stichwort Downton Abbey. Und man hat halt im Grunde so ein wildes Panorama unterschiedlichster Perspektiven. Aber natürlich haben die Damen auch schicke Klamotten an dabei. Und obwohl ich selbst eigentlich am liebsten Jeans und irgendwie eine Bluse trage, musste ich da diese ganze 19. Jahrhundert Kleidung recherchieren. Und habe das dann auch gemacht und fand es super spannend und auch sehr...
Also ich weiß, wie ich drauf gekommen bin, weil du hast da ausführliche Blogartikel drüber geschrieben.
Ich habe darüber gebloggt, genau.
Genau, das war das. Genau. Du hast da sehr ausführlich drüber gebloggt und dann war ich total fasziniert und habe gedacht, okay, das kommt alles in deinen Romanen auch vor, aber wahrscheinlich eben sozusagen also als Hintergrundwissen für dich, dass du weißt, wie die Leute aussahen, aber nicht, dass das ein Thema war. Dann habe ich das jetzt irgendwie falsch miteinander verquickt, aber...
Ja, sie müssen ja trotzdem auch was tragen, ne? Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich so lange Beschreibungen nicht mag und das lieber einbaue. Das heißt, je besser ich weiß, wie sich quasi so ein Kleid auf der Haut anfühlt, desto besser kann ich es auch in den Plot quasi unsichtbar einbauen.
Ja, und also, mit welchen Limitierungen womöglich verbunden sind oder sowas. Ja.
Genau. Oder wenn man zum Beispiel mit so einer Tournüre in der Oper sitzt, im Theater und auf seinem Platz sitzt, dann hat man die ganze Zeit dieses Fischgrat-Zeugs am Popo kleben. Also muss ich jetzt leider einfach mal so sagen. Das ist verdammt unbequem. Ich kann aber auch sagen, ich habe ein paar Kolleginnen, die mit denen ich zum Beispiel dann auch gerne über solche Sachen spreche. Ich bin ja auch ein Teil von so einem Autorinnen-Netzwerk. Wir sind die Sisters Through Time. Und eine meiner Sisters ist die Gudrun Wieser, eine österreichische Autorin, die für Gemeiner historische Krimis schreibt.
Okay.
Die aber nebenbei auch immer mal wieder gerne, es gibt da so eine ganze Szene, ne, von Menschen, die quasi sich gewandten in passender Kleidung und die dann Feste feiern. Es also gibt ganze Blogs zu diesem Thema. Genau, quasi Reenactment, aber dann vor allen Dingen halt auch mit der Kleidung und ja, und in so einem Fall, wenn ich irgendwie dann eine Frage offen habe, dann rufe ich halt eine Kollegin an, die und von der ich dann weiß, dass sie das zum Beispiel dann auch mal selber in der Hand hatten oder angezogen haben. Das hilft dann.
Und das ist ja das Schöne, das, also sehe ich ja auch immer wieder. Ich liebe es letztendlich, mich mit anderen AutorInnen in irgendeiner Form auch über Dinge auszutauschen und wäre auch jederzeit selber bereit, Informationen rauszugeben. Und ich finde es so schön, dass es eben dieses Miteinander auch sehr gibt, wenn es ja auch leider, wie ich finde, viel zu viel gegeneinander in manchen Richtungen gibt. Ja, und da ist es natürlich schön, dass es bei euch dann in dieser Vereinigung letztendlich auch um Zusammenarbeit ja geht.
Ja, also wir lieben uns schon sehr und wir würden ehrlich gesagt auch gerne, also wir machen auch alle 2 Jahre eine Anthologie. Ich kann schon mal Werbung machen. Im Herbst kommt die nächste. Wie gesagt, schön. Die Sisters Through Time. Wir würden gerne noch viel mehr miteinander machen, nur eins kann ich euch sagen, wenn man zum Beispiel als Autorin übers Mittelalter schreibt, also die Fans der jeweiligen Epoche sind nicht ganz so, es gibt sicher auch Genreleser, die sehr breit aufgestellt sind, aber in der Regel ist es oft so, dann hast du irgendwie Mittelalter-Fans, die lesen halt gerne Mittelalter. Ja. Okay. Oder 19. Jahrhundert-Fans, die lesen gerne 19. Jahrhundert.
Ja.
Wir haben in unserer Gruppe auch ein paar ganz tolle Kolleginnen, die schreiben Keltenromane, also quasi zur Zeit der Römer, die Festlandkelten und die das ganze Thema bearbeiten. Wahnsinnig tolle Bücher. Und die haben halt auch ihre Fans. Ne?
Ja, und das ist ja auch gut so. Letztendlich eben, wenn es so viel Zeit gibt, warum soll man die dann nicht nutzen?
Genau.
Ja, ich finde es auch, aber es
ist sich gegenseitig zu empfehlen, ist halt immer dann so ein bisschen schwierig.
Weil, ja, gut. Ja. Aber solange wenigstens intern zwischen euch diese Möglichkeit, vielleicht einfach nur mal Brainstorming zu machen oder so, bei ähnlich interessierten Leuten, auch wenn sie sich auf unterschiedliche Epochen beziehen, es ja durchaus was bringen kann. Eben, ja, da muss man jetzt nicht. Und es ist ja zum Beispiel auch so, dass es für Karin ja kaum Sinn macht. Also sie hat es ja versucht, vielen Dank dafür, aber es wird nicht wirklich von Erfolg gekrönt sein, wenn sie in ihren Letters from Kirby...
Jetzt bin ich aber gespannt.
Irgendwelche Science-Fiction-Sachen von mir mal irgendwie durchs Dorf treibt, weil ja, das kann ja nicht funktionieren eigentlich. Aber es ist trotzdem schön, also wenn man sich gegenseitig gewogen ist.
Genau, und das ist halt, ne, es ist natürlich auch so ein Allgemeinplatz, den man gerne sagt, dass Schreiben so eine einsame Tätigkeit wäre. Ach, so ein bisschen einsam ist es halt manchmal schon. Und deshalb ist es immer schön, wenn man dann die Kollegen hat. Aber das wisst ihr
ja.
Ja, das wissen wir. Und deswegen, Christian, wir haben uns ja jetzt auch schon lange und
genau,
wir haben ja auch
und
zum Glück noch ein paar andere
da kann
Leute.
Da kann ich dir wirklich nur für danken, weil das ist ja nicht nur der Podcast. Das sind ja so vielfältige andere Dinge, die mich auf die eine oder andere Art entweder gechallenged oder vorangebracht oder beides ja sogar haben. Meistens ist die Challenge ja am Anfang und zum Schluss ist der Fortschritt zu sehen. Ja.
Ja, aber ich glaube, sag mal, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie so deine Einschätzung ist. Vielleicht hören uns ja jetzt Leute zu, die sagen, ja genau, historischer Roman lese ich total gerne. Ich habe meine Lieblingsepoche, würde ich jetzt auch gerne schreiben. Ich meine, das ist eine fiese Frage, aber würdest du dieser Person empfehlen, es zu tun oder wirst du sagen, schreib doch lieber Dark Romance oder einen blutigen Thriller?
Also als jemand, der selbst auch schon immer mal wieder in anderen Genres sich mal probiert und dann immer wieder merkt, oh, es wird doch immer wieder historisch, Ich würd wahrscheinlich wirklich, ja, doch, nach Neigung, also ihm raten, mach es klar, wenn es halt nur mal das ist, was dich umtreibt, dann. Weil ich meine, Buch schreiben, das wisst ihr selbst, das ist so viel Arbeit. Es dauert so lange. Kostet so viel Kraft.
Und es tut,
also da muss man schon so nachher auch oft einfach da stehen und wirklich, ja, tut so weh.
Ja.
Und die Augenringe und überhaupt. Das ist ein, also wenn man dann nachher was in der Hand hält, von dem man auch wirklich sagt, Mensch, klasse, ich habe jetzt ein Buch, was ich selbst auch wahnsinnig gern lese, was mich wahnsinnig interessiert und so, das ist doch einfach, das ist doch dann Lohn genug, oder?
Absolut, ja, ja.
Naja, also gut, ich meine, ich nehme auch immer gerne Geld, aber
ja, okay. Ja, Mensch, jetzt hast du es wieder versaut.
Ja, ja, sorry. Nein, aber es stimmt natürlich. Also das ist genau der Tipp, den ich auch immer geben würde, weil es bringt gar nichts, sich zu verstellen. Also gerade wenn man anfängt, finde ich, muss man genau das schreiben, was man schreiben will. Also das ist, da hat man sonst ist die Toleranz, es zu ertragen, wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr gegeben, wenn selbst das Thema, über das man dann schreibt, nicht das ist, was man gerne machen möchte. Weil, wie gesagt, es tut weh. Es tut auch nach beim 40. und 50. Buch immer noch weh. Es gibt immer die Stelle, wo man das Gefühl hat, oh nee, ich möchte jetzt aufhören. Es ist ganz schrecklich, es ist ganz furchtbar und ich komme nicht weiter. Und überhaupt, ich möchte, kleiner Disclaimer, ich bin gerade an dieser Stelle.
Aber
deswegen, es kommt einfach immer vor und deswegen ist es so, so, so wichtig, dass man wenigstens wirklich das Gefühl hat, das ist aber trotzdem das genau das Genre oder genau das Thema, über das ich schreiben möchte. Also würde ich zu 100% unterschreiben, was du gesagt hast, liebe Angela. Also ja. Leute, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt auch hier historische Romane in welcher Epoche auch immer schreiben, dann tut es bitte und tut weh, aber es wird sich lohnen, vielleicht.
Ja, im Zweifelsfall wird die Vorabrecherche ohnehin dafür sorgen, dass sich, sagen wir mal, die Spreu bei der Ambition vom Weizen trennt, weil letztendlich entweder die Sache ist, ich beiß mich da durch, weil ich will, dass vernünftig erzählen oder ich hatte gedacht, das ist doch nicht ganz so schwierig und ich glaube, ich lasse das lieber, dann ist das ja auch in Ordnung, das ist dann auch eine Erkenntnis.
Ja, ja, oder genau. Man hat einen Verlagsvertrag muss es dann schreiben.
Dann muss man schreiben, ja, oh.
Ja.
Ja. Naja, als jemand, der vielleicht schon wieder einen Monat über diesen Punkt, an dem du jetzt gerade bist, Karin, wieder weg ist, kann ich sagen, es geht weiter.
Ja, ja, ich weiß.
Es geht
weiß,
weiter und irgendwann hat man es mal wieder geschafft.
Ja, ja, klar, natürlich. Ach, ja. Aber an diesem Punkt, da kommen wir alle immer früher oder später mal hin. Ich glaube, ich habe fast kein Buch erlebt, wo ich nicht an diesem Punkt mal zwischendrin war. Und manchmal geht man halt ganz schnell drüber, weil man es halt schon so oft getan hat und weil man weiß, es ist jetzt auch egal, jetzt Augen zu und durch und man kann dann immer noch überarbeiten und manchmal tut's halt einfach mehr weh. Und die ersten Bücher tun besonders schlimm weh, aber das Aktuelle tut auch gerade besonders schlimm weh. Aber es ist auch jetzt kein Mitleid, ich will jetzt hier auch nicht Mitleid halten. Es ist jetzt einfach so, wie es ist und wir waren alle an diesen Punkten. Jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, dass wir uns jetzt schon ganz schön ordentlich verplaudert haben, also von wegen, aber gut, das ist natürlich auch ein großes Thema, aber du hast doch noch was mitgebracht für uns, liebe Angela, stimmt das?
Ja, und vor diesem Hintergrund würde ich hier nochmal ganz kurz etwas einspielen, damit du dann auch loslegen kannst.
Book Blind Date. Die Blindverkostung für Bücher.
Ja, und jetzt bin ich wirklich total gespannt, was du uns mitgebracht hast. Und wir haben ja gestern schon heimlich vereinbart, dass du es sehr kryptisch machen musst, weil wenn man mir den Klappentext vorliest, tippe ich einfach parallel mit und Google spuckt mir dann das Ergebnis aus. Und das ist natürlich eigentlich schon ziemlicher Beschiss. Also das heißt, heute werde ich mich, genau wie Christian, wir werden uns auf unsere Intuition verlassen müssen und hoffen, dass wir nicht als die totalen Nebelkerzen hier dann rausgehen werden.
Doch, werden wir wohl.
Wer weiß, vielleicht kennen wir das, okay. Was Angela.
Ja, also bei dir würde ich mir das eher noch vorstellen können. Ich denke mal, auch so interessiert wie ich sein mag, bin ich es dann wahrscheinlich doch jetzt nicht mit genügend Wissen ausgestattet. Aber jetzt hau bitte raus.
Ja.
So, also ich habe das Buch hier in der Hand und ich habe es sogar in einer der allerersten Ausgaben. Weshalb ich auch das ikonische Cover vor mir sehe, was ich euch jetzt aber noch nicht beschreibe. Auf dem Klappentext der ersten Ausgaben wird leider viel zu viel gespoilert, weshalb ich mir einfach mal aus dem Internet die allerletzte, den allerletzten Klappentext von irgendeiner Neuübersetzung rausgezogen habe. Und den lese ich euch jetzt vor und ich werde vielleicht sogar das ein oder andere Mal ein Schlüsselwort wegpiepsen quasi, ja, oder wegverschweigen. Das Atemberauben. Also ich lese jetzt einfach den neuen Werbetext. Das atemberaubende Panorama unserer Zivilisation in ferner Zukunft. Und eine Welt, die man nie vergisst. Einzigartig, herrlich und grausam. Und doch haben es die Menschen geschafft, sich dieser lebensfeindlichen Umwelt anzupassen. Sein Bestseller gilt als Meilenstein der Zukunftsliteratur, ein monumentales Epos, das jede Generation von Leserinnen und Lesern neu für sich entdeckt. Und jetzt gucke ich mal, habe ich da noch so ein schönes Presseecho, irgendwie sowas? Ja, ein Zitat von Arthur C. Clarke.
Wow.
Einzigartig in der Charakterisierung und der ungewöhnlichen Detailreiche dieser Welt. Neben Tolkiens Herr der Ringe und diesem Roman kenne ich nichts Vergleichbares.
Da habe ich jetzt tatsächlich schon eine vage Hoffnung.
Jetzt schon?
Ich habe jetzt den Verdacht, dass das genau eigentlich genau deine Kragenweite ist, lieber Christian. Also ich habe jetzt auch den Eindruck, dass du derjenige sein könntest, der da was zu sagen hat. Ich habe eine Vermutung, also aber eher nur so im Ausschlussverfahren. Und ich kann jetzt schon sagen, ich habe es nicht gelesen, aber ich könnte trotzdem wissen, was es ist.
Wollt ihr jetzt die Textstelle oder das Cover?
Ja, dann.
Nee, egal. Mach,
genau, was, wie du möchtest.
Christian, du entscheidest.
Ja. Nee, mach in der Reihenfolge, wie du möchtest, bitte, Angela.
Okay. Ich beschreibe euch das Cover. Auch ein ikonisches Cover. Ich mag es wirklich sehr und ich finde diese ganzen neuen Cover alle doof. Es befindet sich eigentlich relativ wenig auf dem Cover. Man sieht rechts unten zwei Figuren, die man nicht näher genau erkennen kann. Man könnte sagen, es sind eher so Schemen. Und erst im Vergleich mit dem anderen auf diesem Cover sieht man, wie winzig diese Figuren sein müssen. Denn das andere auf diesem Cover ist so unglaublich groß. Und zuerst weiß man eigentlich auch gar nicht, was das ist. Also man weiß es eigentlich auch nicht beim zweiten Mal draufschauen, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Aber wenn man das Buch gelesen hat, dann findet man das, was auf diesem Cover ist, so toll, weil es auch in dem Buch eine absolute Starrolle erfüllt. Und was kann ich noch sagen? Es ist kein Gerät und es ist auch kein Gebäude. Es ist riesig groß und es ist auch sehr gefährlich.
Dann bin ich mir relativ sicher.
Bist du dir schon relativ sicher?
Das ist aber, lies gerne noch mal was.
Also ich meine, es ist jetzt einfach völlig klar. Ich habe jetzt ehrlich gesagt hier mit irgendwie so einem Historienklassiker gerechnet. aber es ist ja eher, klingt mir jetzt eher nach einem Science-Fiction-Klassiker.
Das ist, würde ich jetzt mal sagen, genau. Also du möchtest, dass ich das schon sage, oder möchtest du es sagen?
Nein, ich sag nichts. Ich, ach so, also okay. Ich habe Nee, Angela, noch mal eine
Textlesestelle. Soll ich euch noch meine Lieblingsszene aus dem Anfang vorlesen?
Unbedingt.
Eine Lieblingsszene. Die mochte ich sehr. Spätestens auf Seite 94 hatte mich das Buch, ja?
Okay.
Ich lese allerdings aus der alten Übersetzung, keine Ahnung. Es gibt inzwischen eine neue, ich lese jetzt einfach die alte. Paul schlüpfte aus dem Bett und griff nach dem Regal, hinter dem sich der Kleiderschrank befand. Ein Geräusch in seinem Rücken ließ ihn mitten in der Bewegung innehalten. Er wandte sich um. Der geschlitzte Kopfteil seines Bettes sank langsam in die Tiefe und hielt genau dort, wo sich soeben noch sein Kopf befunden hatte. Paul hielt den Atem an und verharrte regungslos, was ihm das Leben rettete. Aus dem Hohlraum hinter dem Kopfende kam ein winziger Jägersucher zum Vorschein. Er war nicht größer als 5 Zentimeter. Paul erkannte ihn sofort. Es handelte sich um eine gebräuchliche Waffe von Attentätern, über die adlige Kinder so früh wie möglich aufgeklärt wurden. Das Mordinstrument, das sich in den Körper seines Opfers eingrub und dort wichtige Organe beschädigte, musste von jemand gesteuert werden, der sich in unmittelbarer Nähe befand.
Yep.
Soll ich noch weiter?
Dann, also das hat jetzt, also schon alleine der Name Paul hat es gesagt und der Jägersucher ist natürlich ebenso, der Jägersucher ist natürlich ebenso ikonisch. Ja, es handelt sich also um den Wüstenplaneten, also Dune.
Ja, es ist der Wüstenplanet. Der Wüstenplanet in der alten Heine-Ausgabe mit diesen wunderbaren illustrierten Sandwurm.
Ja. Ich hab gerade noch mal selber gegoogelt nach diesem Cover und dachte mir, ja, okay. Und soll ich dir mal was sagen? Also ich wäre möglicherweise nicht so schnell auf die Idee gekommen, wenn ich nicht kürzlich gerade gesucht hätte, was ich denn aktuell noch nicht, also was ich noch streamen könnte und genau auf den zweiten Teil gestoßen war, den ich nicht geschafft hatte, im Kino zu sehen. Und mir hat ja der erste so gut gefallen von diesen Neuverfilmungen.
Ja, genau.
Deswegen war das natürlich noch ein wenig gegenwärtig. Aber hast du gut gemacht.
Ja. Ja, ich dachte mir, ich meine, ne, wir Autoren, wir lesen ja auch quer durch alle Genres oft. Und das ist eins meiner absoluten Lieblings-Science-Fiction-Bücher. Und ja, wie gesagt, der Original-Klappentext, da wurden alle Namen, alle Verwicklungen, alles verraten. Toll.
Ja, das waren damals die Zeiten, ne? Könnte man ja auch mal irgendwie eine Recherche betreiben. Klappentexte damals und heute oder so in der Richtung.
Ja, und diesen Jägersucher ist natürlich, ne, gerade in der heutigen Zeit, wo du dann natürlich über Drohnen liest.
Ja.
Ich finde es immer noch eine wahnsinnig spannende Szene. Unglaublich.
Absolut. Ja. Ich habe sie auch direkt vor Augen.
Ja.
Cool. Aber Christian, du hast das Buch, glaube ich, auch gelesen, oder?
Der Witz ist, ich habe dieses Buch tatsächlich nicht gelesen, sondern nur die Filme geguckt, beziehungsweise im Vorfeld der Neuverfilmung habe ich mir mit meinen Kindern den alten Film angeguckt und wusste, warum der mich nie so richtig gekriegt hat, weil der wirklich fürchterlich langweilig und blöd war. Ich glaube, darüber hatten wir schon mal gesprochen, über Buchverfilmungen oder so in der Richtung. Ja.
Kann sein. Ja, spannend. Ja, sehr schön. Also dann eine Leseempfehlung von dir, der Wüstenplanet von Frank Herbert. Ich glaube, es war, nicht Frank Herbert, aber man könnte auch Frank Herbert sagen, aber ich glaube, es war ein Amerikaner, oder?
Ich denke schon.
Lebt er doch? Nee, er lebt nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also da muss ich mich jetzt hier auch. Der ist schon gestorben, gut. Und das ist ja auch eine ganze Saga. Also das ist ja nicht nur ein Planet, sondern da sind ja, oder nicht nur ein Planet. Also es ist ein Planet, aber es sind mehrere Geschichten, also mehrere.
9, glaube ich, wenn ich das gerade eben 9, richtig Gott. Gesehen habe. Ja, das ist das, was mich jetzt spontan so ein bisschen abgeschreckt hat, weil allein bei diesem Monumentalen, was ich da bisher schon so mitnehmen konnte, dachte ich mir so, naja, wenn das jetzt, sagen wir mal, mehr oder weniger das erste Buch ist oder so, dann muss, und die Dinger, das sind ja keine dünnen Bücher, da muss ich wirklich viel Zeit mitbringen, um die mir alle durchzulesen. Ich denke mal, ich werde das mir auch mal zu Gemüte ziehen, ja. Muss ja irgendwann mal sein, da ich ja, ja gerade auch bei Klassikern angekommen bin. Ja.
Genau. Ich habe nur den Wüstenplanet gelesen. Ah, okay. Und der umfasst quasi die Handlung von diesen beiden Filmen jetzt. Aha. Und ist in sich eigentlich auch sehr gut abgeschlossen.
Ah, okay. Also. Na, dann könnte man das ja einfach mal machen und vielleicht besteht ja dann der Wunsch auf mehr oder eben nicht.
Ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, genau, und uns in die Welt der historischen Romane ein wenig eingeführt hast, trotz unserer oder meiner sehr, eher inkompetenten Fragen.
Ja.
Es war wirklich ein Vergnügen. Und ja, Christian hat schon die Musik angeworfen.
Genau, ich dachte mir, mach das mal schon mal, weil in Vergangenheit haben wir es ja gerne mal hingekriegt, diese ganze Outro-Musik zuzuquatschen. Schauen wir mal, ob wir das diesmal wieder hinkriegen. Ja, vielen Dank auch von mir. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ihr da draußen, bleibt uns auch gewogen. Bis zum nächsten Mal. Hm?
Genau. Tschüss.
Tschüss.